Das Thema, das ich heute anschaue, ist, jede Gemeinde ist beauftragt, neue Gemeinden zu gründen. Die erste Gemeinde in Jerusalem hatte wohl den Auftrag erfüllt, ihre ganze Region Jerusalem, die umgebenden Gebiete, mit dem Evangelium zu erreichen. Aber Jesus hat im Missionsbefehl gesagt, geht hin, macht zu Jüngern in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und die erste Gemeinde hat es versäumt, Judäa und Samaria mit dem Evangelium zu erreichen. Die hatten so schön in Jerusalem, das sage ich euch. In dieser Gemeinde zu sein und der Lobpreis und das Miteinander, ja, da war Judäa und Samaria weit weg. Und bei einigen Gemeinden ist das genau gleich. Die haben so schön, ich sage euch, das ist also so schön, dass die vergessen, dass sie einen Auftrag haben an der Umgebung. Und dann hat Gott es zugelassen, dass eine Verfolgung über die Gemeinde kam. Und das war irgendwo schwierig für die Gemeinde. Aber dann steht hier, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte in den Christus. Die Verfolgung hat dazu geführt, dass in Judäa und in Samaria Gemeinden gegründet wurden. Denn das Weitertragen des Evangeliums wirkt immer, dass Gemeinden gegründet werden. Nicht nur, dass so einige Gläubige ein bisschen super fromm werden, sondern dass Gemeinden entstehen. Und die Verfolgung also bewirkte es, dass der Auftrag Gottes erfüllt wurde. Und in Caesarea ist ebenfalls eine Gemeinde entstanden im Haus des Cornelius. Und das war eine Gemeinde, die aus Heiden bestand. Das war etwas Unwahrscheinliches, dass hier plötzlich Heiden das Evangelium verstanden haben. Und Petrus, der ja den Schlüssel bekommen hat von Jesus, hat die Tür aufgeschlossen zu der Heidenwelt. Dann entstanden Gemeinden in Phönizien, Zypern, Antiochien und in Antiochien kamen auch Heiden zur Gemeinde hinzu. Sonst waren die Gemeinden eher unter den Juden gegründet worden. Und Paulus hat auf den 3 Missionsreisen Gemeinden gegründet. Also was der Mann geleistet hat. Also man kann es so formulieren, er hat in seinem Leben mehr geleistet als 400 Jahre Kirchengeschichte alle zusammen. Wenn man das mal bedenkt, wer Gemeinden gründet, leistet unwahrscheinlich viel. Wer nur die eigene Gemeinde betreut, leistet wenig. Es ist entscheidend wichtig, dass wir neue Gemeinden ins Dasein rufen. Und die Gemeinde in Thessalonich hat sich anschließend bemüht, in Achaia und in Mazedonien ebenfalls neue Gemeinden zu gründen. Und von Ephesus aus entstanden die Gemeinden in Kolosse, Laodicea und Hierapolis. Und die hat vor allem Epaphras hat diese Gemeinden ins Leben gerufen. Das war ein begabter Gemeindegründer. Er hat Paulus zugeschaut, wie man das macht. Und dann hat er das kopiert und hat die Gemeinden von Ephesus aus gegründet. Und Ephesus hat die Gemeinden mitgetragen, mitgeholfen. Diese biblischen Ausführungen zeigen, dass es die Aufgabe einer jeden Gemeinde ist, neue Gemeinden zu gründen. Das ist eigentlich nichts anderes als organisches Wachstum. Das ist wie bei den Erdbeeren, habt ihr auch schon gesehen. Erdbeeren machen so Ausläufer und dann gibt es neues Erdbeerstüdeli und dann gibt es wieder eine und so weiter. Genau so soll das sein mit den Gemeinden. Dass sie einen Ausläufer machen und dann die neue Gemeinde gründen und so weiter. Die Gründung von neuen Gemeinden ist der effektivste Weg, eine säkulare Gesellschaft für das Evangelium zu gewinnen. Es braucht Gemeinden. Es braucht nicht nur, dass man kommt, evangelistische Abende hält und dann wieder verschwindet, sondern es braucht örtliche Gemeinden, wo man betet, wo man ringt, wo man um eine Gegend kämpft vor Gott im Gebet. Eigentlich sollten alle Ältesten und Verkündiger einer jeden Gemeinde davon überzeugt sein, dass es das Anliegen Jesu ist, dass diese Gemeinde hier neue Gemeinden gründet. Nun etwas, wann kann eine Gemeinde neue Gemeinden gründen? Etwas zur Größe. Eine Gemeinde braucht unbedingt etwa 80 Gottesdienstbesucher. Sonst ist sie nicht in der Lage, neue Gemeinden zu gründen. Sie ist zu schwach. Also sie braucht ungefähr 80 bis 100 Gottesdienstbesucher. Erst dann ist es möglich, dass sie neue Gemeinden gründen kann. Und nun ist es Aufgabe der Ältesten und des Verkündigers, dass er die Gemeinde für dieses Anliegen gewinnt. Ich habe ja auch meine Gemeinde gewinnen müssen für dieses Anliegen, oder dürfen, so muss ich sagen. Also, und dann habe ich ab und zu Predigten gehalten über die Tatsache, dass Gemeinden gegründet wurden im 9. Deshalb haben wir ja die ganze Apostelgeschichte, das ist ja ein recht dickes Buch, liest es einmal. Also wie Gemeinden entstanden sind, wie Gemeinden gegründet wurden. Und jede Gemeinde, die ihr besucht, wurde auch einmal gegründet. Also nur, dass ihr das wisst. Das war ja, irgendwann hat jemand die Idee gehabt, dass diese Gemeinde ins Dasein gerufen wurde, so dass ihr ja auch in einer gegründeten Gemeinde seid. Und ich habe auch Bibelstunden darüber gehalten, dass jede Gemeinde beauftragt ist, neue Gemeinden zu gründen. Heinz-Peter Empelmann schreibt dazu, es ist unwahrscheinlich schön, kleinere Gemeinden zu haben, wo Menschen sich bekehren und dann miteinander einen Weg gehen, wo man sich austauschen kann in unserer postmodernen Zeit. Eigentlich wunderbar. Kleine, wachsende Gemeinden können die Bevölkerung sehr gut erreichen mit dem Evangelium. Und sie geben auch den Neubekehrten eine Heimat, eine Orientierung, sie können Fragen stellen und so weiter. Nach all diesen Ausführungen ist es überraschend, was Sabine Schröder schreibt. Sabine Schröder hat ein Buch zusammengestellt, nämlich über das Gründen von Gemeinden, von Freikirchen in Deutschland. Das ist ein wunderbares Buch. Ihr könnt es unter Schröders Konfessionslose erreichen, Gemeindegründung von Freikircheninitiativen seit der Wende 1989 in Ostdeutschland. Wie ist das nun in Ostdeutschland mit dem Gründen neuer Gemeinden? Und jetzt schreibt sie hier dazu. Freikirchen tun sich im Hinblick auf Gemeindegründung, wenn auch unterschiedlich, schwer. Seht ihr das? Eigentlich, das habe ich so gesagt, das sei selbstverständlich und das so sei. Und sie sagt, sie tun sich schwer. Es gibt Gemeinden, die haben, wenn man zurückschaut, nie eine neue Gemeinde gegründet. Die wurden gegründet, haben nie eine neue Gemeinde gegründet. Und in Ostdeutschland ganz besonders schwer. Dies ist umso erstaunlicher, schreibt sie, weil sich doch die Freikirchen den missionarischen und evangelistischen Auftrag als besonderes Kennzeichen auf die Fahne geschrieben haben. Alle, die wir hier sitzen, sind ganz klar davon überzeugt, dass wir evangelistisch-missionarisch arbeiten müssen. Also wenn da nicht überzeugt ist, der gehört irgendwie nicht an die Konferenz. Also wir sind alle davon überzeugt. Aber es ist das eine davon, überzeugt zu sein, und das andere ist es zu tun. Das Wissen sollte auch irgendwann zur Tat werden. Dass wir das nicht nur wissen, sondern auch tun. Vor allem in Ostdeutschland. Dass wir wissen, das ist enorm wichtig, neue Gemeinden zu gründen. Nun, ich bin Schweizer. Ich komme aus der Schweiz. Eigentlich wollte ich in die äußere Mission. Das war ganz klar. Also die Schweiz ist ein frommes Land und ich gehe, ich weiß nicht genau, wo ich hin wollte. Also auf alle Fälle nicht in der Schweiz bleiben. Und dann hat Gott einen Einschnitt gemacht in mein Leben und ich musste in der Schweiz bleiben, aus ärztlichen Gründen. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, also wenn ich schon in die Mission wollte, warum bremst du mich derart? Dann hatte ich wie eine Erleuchtung von Gott. Die Schweiz ist ein Missionsland. Das war, wie plötzlich habe ich das gesehen. Übrigens, Ostdeutschland ist ein Missionsland. Übrigens auch Westdeutschland, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt. Und plötzlich habe ich diese Erleuchtung gehabt. Und dann plötzlich war ich in einem Missionsland. Das war dann gut. Also auch in der Schweiz ein Missionsland. Und zwar ist es so, dass in einer Bevölkerung, wenn 5% einer Bevölkerung bekehrt und wiedergeboren sind, kann jeder in dieser Bevölkerung einem bekehrt und wiedergeborenen Mensch begegnen und kann das Evangelium hören. Ich hoffe, dass das in Deutschland der Fall ist. Es gibt sicherlich Bundesländer, wenn ich Baden-Württemberg denke, da über 5% sind. Aber es gibt Bundesländer, da sind weniger. Und das ist in der Schweiz genau auch so. In der Schweiz gibt es Kantone, da sind mehr als 5% Gläubige. Aber dann, wenn wir in die Innerschweiz kommen, Kanton Uri, Unterwalden, Wallis und so weiter, da gibt es ungefähr 2% Gläubige oder nicht einmal. Also es gibt verschieden. Und wenn man das zusammenrechnet, sind in der Schweiz etwas mehr als 3% Gläubige, bekehrt und wiedergeborene Menschen. Und dann ist es so, also wenn jetzt 5% Gläubige wären in der Schweiz, das sind 350.000 Menschen. Das ist eine schöne Zahl. Aber weil ja irgendwie eben etwas über 3% Gläubige sind, sollte man noch 130.000 Leute zu Jesus führen in der Schweiz. Also so habe ich es ausgerechnet. Und dann ist es so, dass eine Gemeinde ungefähr 130 Gottesdienstbesucher hat. Alles andere ist ein bisschen zu wenig. Also ungefähr so 130 Gottesdienstbesucher. Und jetzt, wenn man das durchrechnet, sollte man in der Schweiz noch 1000 neue Gemeinden gründen. Und wenn man das in 10 Jahren erreichen möchte, sollte jedes Jahr 100 neue Gemeinden gegründet werden. So sieht das aus. Es ist dringend nötig, neue Gemeinden zu gründen. Dringend nötig. Ich weiß nicht, jemand von euch könnte auch mal für das Bundesland, in dem er lebt, eine solche Rechnung machen. Das wäre ja ganz flott. Dass jemand sich mal die Mühe nimmt, das alles, das kann man statistisch zusammenzählen. Ich habe das von Jörg Stotz, der ist Professor und hat mal alle Evangelikalen zusammengezählt in der Schweiz. Der hat sich die Mühe genommen, das zu machen. Zum Glück, nicht ich. Also, sondern er hat das gemacht, für mich die Sache erledigt. Und dann konnte ich diese Fakten zusammenzählen. Und das gibt sicherlich auch im Bundesland, kann man diese Dinge zusammenzählen. Das gibt sicher Fakten, wo man das machen kann. Um zu zeigen, wie dringend nötig es ist, Gemeinden zu gründen. Es ist dringend nötig. Jetzt muss ich aber sagen, Gemeindegründung ist etwas ganz ganz Schwieriges. Warum? Weil der Satan nicht will, dass Gemeinden gegründet werden. Und deshalb beginnt Gemeindegründung immer im Gebet. Immer. Dass man ganz fest betet, Herr Jesus, schenkt, dass die Gemeinde, in der ich bin, Kraft bekommt, neue Gemeinden zu gründen. Die Idee, Gemeinden zu gründen, die glaube ich, das kann jeder in einer Gemeinde übernehmen. Aber Gemeinden wirklich zu gründen, das braucht enorm Kraft. Warum? Kaum beginnt man Gemeinden zu gründen, beginnen Spannungen in der Gemeinde. Man hat zu wenig gebetet. Wir müssen ganz fest für unsere Gemeinden beten, dass wenn wir uns nach außen lehnen, dass wenn wir nach außen etwas unternehmen, dass wir nicht intern Spannungen bekommen, dass wir fast auseinanderfallen. Und dann weiter, wenn wir uns nach außen lehnen, dass die Arbeit, die wir beginnen, nicht nach 3 Jahren wieder am Boden liegt. Dass die einige sagen können, ich habe immer gesagt, das nützt überhaupt nicht, was ihr da gemacht habt. Es war ja alles für nichts. Wie viele haben schon Gemeinden gründen wollen und es ist alles im Sand verlaufen. Alles im Sand verlaufen. Ich habe auch Gemeinden gegründet, die gibt es heute nicht mehr. Ist im Sand verlaufen. Ich habe zu wenig Beter gewinnen können für diese Arbeit, muss ganz offen sagen. Gemeindegründung ist ein geistlicher Kampf. Wir bewegen etwas in der unsichtbaren Welt. Und deshalb ist Gemeindegründung eigentlich Kniearbeit, Gebetsarbeit. Und wenn wir nur wenige Leute in einer Gebetsstunde sind, also dann könnt ihr Gemeindegründung vergessen. Wir müssen miteinander vor Gott erflehen und erkämpfen, dass das wirklich möglich ist. Nun, wo sollen neue Gemeinden gegründet werden? Ich war ja in verschiedenen Gemeinden. Ich war in der Gemeinde in Langenthal, ich war auch in der Gemeinde in Aarau, jetzt bin ich in der Gemeinde in Zürich. Und es ist so, in der Region, wo ich kam, habe ich zunächst einmal kirchengeschichtlich gelesen, was in dieser Region schon alles geschah in der Vergangenheit, seit der Reformation. Das ist mal ganz gut, wenn man die Gegend ein bisschen kirchengeschichtlich kennt. Dort, wo ich war in Langenthal, da habe ich gelesen, dass es mehrere Erweckungsbewegungen gab in dieser Gegend. Und deshalb hatte ich eine wunderbare Gemeinde. Hey. Also, warum? Da waren schon Väter da, die haben gebetet für diese Region. Die haben gekämpft in dieser Region. Und deshalb habe ich immer eine kleine Kirchengeschichte geschrieben, damit die Gemeinde wusste, auf welchem Fundament sie eigentlich steht. Was da in dieser Region schon geschah. Und dann kam ich nach Aarau und habe gemerkt, da gab es noch nie eine Erweckung seit der Reformation. Und merkwürdig, im Kanton Bern gibt es in jeder Ortschaft zumindest eine Gemeinde, manchmal zwei, drei. Als ich nach Aarau kam, hier eine Ortschaft, keine Gemeinde. Da eine Ortschaft, keine Gemeinde. Hier eine Ortschaft, keine Gemeinde. Also ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Und dann habe ich kirchengeschichtlich das wieder aufgearbeitet und einfach gesehen, hier gab es wohl eine Erweckung von einem Pfarrer. Da kamen Hunderte von Menschen zum Glauben. Aber dann war alles wie still in dieser Gegend und es ist kein Nachfolger geschehen. Dass man das weiß, dass man sagt, hey Jesus, tu noch einmal, was du schon getan hast. Das ist nämlich ganz flott. Also wenn in einer Gegend schon eine Erweckung war, es könnte ja sein, dass wieder eine sein könnte. Wenn man so im süddeutschen Raum, Ludwig Hofacker und so weiter, einfach, das sollte man unbedingt wissen, diese Sache. Also, wenigstens ich habe es gelesen. Also, denke manchmal, das sollte man unbedingt wissen, solche Sachen. Und dann habe ich geschaut, wo sind die Gemeinden? Und dann die ganze Gegend angeschaut und dann habe ich gesehen, aha, hier ist eine ganze Region, 30.000 Einwohner, keine Gemeinde. Das ist, wenn man von Aarau über die Staffeleck fährt, fährt man das Fricktal hinunter. Das Fricktal gehörte bis 1848 den Österreichern und war katholisch im Quadrat. Also, und deshalb, und merkwürdig, die Reformation hat sich, war ja nach der Reformation, und in dieser Gegend gibt es keine Gemeinde. Habe ich meinen Geschwistern gesagt, wir wohnen in Aarau. Wir fahren 5 Kilometer und sind in einem Gebiet mit 30.000 Einwohnern ohne Gemeinde. Ohne Gemeinde? Das haben einige noch gar nicht gewusst, dass das so ist. Warum? Es hat doch niemand eine Studie gemacht. Und dann fährt man nach Luzern von der Aarau aus. Es gibt eine wunderbare Straße, kommt man nach Luzern. Das ganze Luzerner Hinterland, 50.000 Einwohner, keine Gemeinde. Gibt es nichts, gar nichts. Dann fährt man weiter durchs Freiamt, keine Gemeinde, nicht, gibt es nichts. So habe ich das dann schön gezeigt, auf einer Folie, wunderbar gezeichnet. Und dann wussten die Leute aus der Freien Evangelischen Gemeinde Aarau, aha, wir wohnen mitten in einem Zentrum und da gibt es keine Gemeinde, da gibt es auch keine Gemeinde und da gibt es auch keine Gemeinde. Alles Regionen mit über 30.000 Einwohnern. Und gibt es keine Gemeinde. Und dann haben wir gesagt, so in jeder Gebetsstunde fangen wir jetzt an, für diese Regionen zu beten. Und sage, Herr Jesus, öffne du eine Tür in einer dieser Regionen. Es ist nämlich mühsam, selber Türen aufzujagen, das sage ich euch. Ich war damals noch junger Pastor in Langenthal. Und da habe ich auch so eine Gegend entdeckt. Hey. Und dann habe ich gedacht, in meinem jugendlichen Übermut, so, dort gründen wir eine Gemeinde. Und dann bin ich mit der Jugendgruppe hingegangen und dann haben wir gesungen auf der Straße, Traktate verteilt, irgendwie etwas gemietet, wo wir Bibelstunden halten konnten. 2 Jahre später, alles versandet. Keine offene Tür. Gott muss eine offene Tür schenken, bitte. Wir können nicht offene Türen machen. Das muss Gott schenken. Das steht übrigens, könnt ihr das lesen in der Apostelgeschichte, und Gott gab eine offene Tür, dass wir offene Türen haben. Und dann haben wir gebetet und gesagt, Herr Jesus, schenke du eine offene Tür. Und was geschah? Da kam eine Familie, die eigentlich uns nicht so gut kannte, wurde irgendwo geführt, dass sie in unsere Gottesdienste kam, nach Aarau. Und da habe ich gefragt, woher kommt ihr? Sie sagen, wir fahren furchtbar weit bis zu euch. Sag ich, ja, woher kommt ihr denn? Ja, aus Boswil kommen wir. Boswil ist mitten im Freiamt. Dort in dieser Region, wo es keine Gemeinde gibt. Und dann habe ich sie kommen lassen und schön, dass sie Predigten hörten und so. Und schließlich landeten sie bei mir im Studierzimmer. Und habe ich gesagt, wir beten für Boswil und diese Region. Wäret ihr bereit, dass wir bei euch eine Gemeinde gründen könnten? Und stellt euch vor, dort gibt es heute eine Gemeinde. Die Familie war bereit. Das war doch eine offene Tür. Im Fricktal haben wir keine offene Tür gehabt bis jetzt. Auch im Luzerner Hinterland nicht. Aber dort im Freiamt hat Gott eine offene Tür geschenkt. Und deshalb, das Erste ist, was ihr machen müsst, ist einmal eine Studie von den umliegenden Regionen. Ich weiß auch nicht, wer von euch das machen soll. Ich bin angestellt und habe Zeit dazu. Also, wenn ihr keinen Angestellten habt, müsst ihr eben zwei nehmen, die nicht angestellt sind. Und die sollen mal eine Studie machen. Das kann man machen, das gibt es auch in Deutschland. Das könnt ihr sicher. Also, so viel mute ich euch zu. Also, dass ihr eine Studie machen könnt von den umliegenden Regionen, dort, wo eure Gemeinde ist, und dann schauen, in den umliegenden Regionen mal eine Studie machen. Viele Gemeinden haben noch nie eine Studie gemacht über die Region, in der sie eigentlich sind. Weder kirchengeschichtlich eine Studie, woher kommen wir eigentlich, weder eine Studie, in welcher Situation wir eigentlich hier in dieser Region sind. Beides ist entscheidend. Kirchengeschichtlich, woher kommen wir? Wer hat uns gegründet? Wer war der Gründer unserer Gemeinde? Warum entstehen wir eigentlich? Und dann, was ist eigentlich unser Ziel? Das ist entscheidend wichtig. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann keine Zukunft entwickeln. Nur, dass ihr das wisst. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann keine Schau für die Zukunft entwickeln. Deshalb habe ich doktoriert über die Entstehung der Freikirchen in der Schweiz. Ich habe gemerkt, ich habe überall gefragt, wie sind wir denn eigentlich entstanden als Freikirchen? Niemand konnte die Antwort geben. Habe ich gedacht, so. Also, wenn man die Vergangenheit nicht kennt, wie will ich eine Schau für die Zukunft entwickeln? Und deshalb habe ich an der Universität Bern über die Entstehung der Freikirchen. Und dann habe ich gesehen, dass alle Gründer der Freikirchen zuerst einmal im Gefängnis waren in der Schweiz, weil keine Glaubens- und Gewissensfreiheit da war. Nur die Landeskirchen wurden geduldet. Und unsere Väter waren alle im Gefängnis. Das muss man auch mal gehört haben, in einem so frommen Land wie die Schweiz. Und dann kam zum Glück die Französische Revolution und die Glaubens- und Gewissensfreiheit wurde eingeführt und sie kamen aus dem Gefängnis und durften Gemeinden gründen. Also ich kann meinen Vätern nie genug danken, dass sie im Gefängnis waren, um dieses Anliegen zu verwirklichen. Und dort hatten sie Zeit, darüber nachzudenken, bis Gott sie losgelassen hat und dann ging es los. Also das war ja wunderbar. Einfach, dass man die Vergangenheit kennt. Woher kommen wir? Was wollen wir eigentlich? Und dass wir die Regionen mal anschauen. Wo bin ich eigentlich beheimatet? Was ist um mich herum? Und nachdem ich diese Studie gemacht habe, habe ich das den Ältesten vorgelegt und gesagt, liebe Ältesten, es sind hier drei Regionen und wir wollen ab jetzt in den Gebetsstunden für diese Regionen beten, dass Gott in einer dieser Regionen eine Türe öffnet. Und dann, nachdem wir das gemacht haben, haben wir einige Zeit dafür gebetet und dann habe ich die ganze Gemeinde zusammengenommen. Und dann kam es zu einer Abstimmung, wo wollen wir jetzt Gemeinde gründen? Damit die ganze Gemeinde sich beteiligen konnte, nicht nur nicken, sondern die Hand erheben. Also so wollte ich das. Also, dass sie mittragen, mitbeten, mithelfen und nicht sagen, ich habe immer gesagt, das geht nicht gut. Also das wollte ich dann gar nicht. Also es gibt ja immer Leute, die bremsen, wisst ihr. Und ich wollte, dass wir miteinander einmütig das sehen, dass wir dort eine Gemeinde gründen. Und nicht, dass ich Bremser habe in der Gemeinde. Denn die Arbeit selber bremst genügend, das sage ich euch. Aufbauarbeit ist schwierig. Das ist nicht etwas, das man so nebenher macht. Ja, und jetzt kommt die große Frage. Also wir haben uns entschieden, wie kann man jetzt Gemeinde aufbauen? Bevor wir uns entschieden haben, habe ich noch geschaut, in den Regionen haben wir Gottesdienstbesucher, die von dort her kommen. Es gibt nämlich Gottesdienstbesucher, die reisen sehr weit. Habt ihr es auch schon gemerkt? Also das ist also unwahrscheinlich. Ich staune manchmal. Ich habe zum Beispiel ein Ehepaar gehabt, das in Zürich wohnt und das in Hamburg in die Predigt besucht hat. Das ist natürlich schon weit. Also weil dort so ein guter, gläubiger, tiefgläubiger Pastor war, sind sie ins Flugzeug eingestiegen, haben dort die Predigt besucht. Ja, gut. Also, aber so weit müsst ihr jetzt nicht gerade suchen. Aber einfach so. Es gibt ja Leute, und dann kann man, wenn man diese Regionen anschaut, kann man sehen, da gibt es ja schon zwei Ehepaare, die kommen so weit her. Und dann habe ich eben mit denen gesprochen und gesagt, wäret ihr bereit, mit der Gemeinde eine Aufbauarbeit anzupacken? Oder kommt ihr lieber nach Langenthal oder nach Aarau, weil ihr dort Beziehungen habt und die nicht abbrechen wollt? Es ist nämlich gar nicht einfach, wenn Ehepaare jahrelang in einer Gemeinde waren, plötzlich zu sagen, wir kommen nicht mehr, wir bauen jetzt Gemeinde auf. Das ist gar nicht einfach, das sage ich euch. Und dann haben die gesagt, jawohl, wir sind bereit dazu. Und dann gab es noch ledige Leute, das gibt es ja auch übrigens noch auf der Welt, ledige Leute. Und die habe ich auch gefragt aus dieser Region. Und diese waren dann zusammen das Gemeindeaufbauteam. Die waren die, die bereit waren. Und eine dieser Familien musste bereit sein, ihre Wohnung zur Verfügung zu stellen. Ich bin nämlich nicht dafür, dass man gerade am Anfang ein öffentliches Lokal mietet, sondern dass man das in einer Stube beginnt. Also Gemeinden beginnen in einer Wohnstube. So. Und dann hat man geschaut, wer die größte hat. Also wer hat die größte Wohnstube? Wer könnte hier beginnen mit einem Gemeindeaufbau? So. Und jetzt, wer ist der, der die Gemeinde aufbaut? Wer nimmt das jetzt an die Hand? Der, welcher die Gemeinde aufbaut, ist der Pastor der Muttergemeinde. Das ist der, der das macht, also der Verkündiger. Wenn ihr keinen Verkündiger habt, ist es so, dass es sehr schwierig ist, eine Gemeinde aufzubauen. Wer soll es dann machen? Und ich habe dann als Pastor, habe ich Leute zusammengenommen, ältere Brüder, junge Brüder, vor allem solche, die an die Bibelschulen gehen wollten. Das waren ganz flotte Leute. Und dann habe ich die geschult, wie man Bibelstunden hält und wie man Predigen hält. Die mussten bei mir geschult werden. Und das war so, wir haben einen Verkündigungsrat, nannten wir das. Und dann musste jeder sich vorbereiten und eine Predigt halten und dann haben wir es kritisiert, was besser gemacht werden sollte und was flötter wäre und so weiter. Und ich habe dann diese Brüder eingesetzt, denn ich war ja der Gemeindegründer, oder? Aber ich konnte noch nicht ständig hinfahren, das war undenkbar. Ich habe ja eine Gemeinde gehabt. Und deshalb habe ich diese Brüder gesandt und gesagt, die Predigt, die du da gehalten hast bei uns im Verkündigungsrat, die hältst du jetzt dort. Jetzt weißt du, wie es geht. Und nach wussten die immer besser, wie es geht. Und dann hatte ich auch noch junge Leute, die begabt waren, eine Jungschar aufzubauen. Und die habe ich auch mitgenommen ins Boot und gesagt, dort in dieser Gegend bauen wir eine Jungschar auf. Und die müssen mir helfen. Und diese Brüder, die verkündigt haben, die Leute am Ort und der, der die Jungschar aufbauen wollte, das war das Gemeindeaufbauteam. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist das Gemeindeaufbauteam. Und dieses Gemeindeaufbauteam hat sich mit den Leuten am Ort alle 3 Monate getroffen und wir haben miteinander alles besprochen. Was läuft gut? Was läuft noch nicht so gut? Was müsste man besser machen? Und so weiter. Und dann haben wir miteinander gebetet und ausgetauscht. Das war auch, alle Beteiligten waren alle 3 Monate zusammen. Dort in der Stube, Dort, wo die Bibelstunden gehalten wurden. Dort waren wir zusammen. Schön unter der Lampe, manchmal ein bisschen wenig Platz, aber es war ganz tipptopp. Also, dass wir dort besprechen konnten, miteinander alles anschauen konnten, beten konnten, die nächsten Schritte besprechen konnten. Ja, jetzt ist es so, wenn der Verkündiger sich hineingibt, so eine Aufbauarbeit, ich habe ja gesagt, wir hatten von Langenthal aus 5 solche Aufbauarbeiten. 5. Nicht nur eine, 5. Und ich war überall der Gemeindegründer. Da muss man sagen, das gibt viel zu tun. Nur, dass ihr das wisst. Merkwürdig, also es gibt wirklich viel zu tun. Und deshalb brauchte ich jemanden, der mich in der Gemeinde Langenthal unterstützt hat. Und ich musste einen Praktikanten anstellen, dann einen zweiten Pastor, der mich entlastet hat. Ich wäre sonst kaputt gegangen. Also ich muss das ganz ehrlich sagen. Das gab sehr viel zu tun und zuletzt hatte ich jemanden neben mir, der mir geholfen hat in der Gemeinde, damit ich mich nach außen einsetzen konnte. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Ja, und jetzt, ich habe immer geschaut, gibt es auch Pastoren im Bund FEG, die auch Gemeinden gründen? Oder bin ich ein Unikum? Und dann habe ich gemerkt, es gibt wenige, ganz wenige. Aber ich bin mit denen zusammengesessen, die auch Gemeinden gegründet haben. Habe all diese Pastoren zu mir nach Langenthal eingeladen oder bin zu ihnen hingefahren, dann, wenn sie ein bisschen weiter weg waren, in ihre Stube gesessen und sagen, auf was achtest du vor allem? Was meinst du, wie machst du das? Wie setzt du Schwerpunkte? Man nennt das Supervision miteinander wahrnehmen. Und was man genau beachten muss, steht hier in diesem Büchlein, eine Tochtergemeinde gründen, das Arbeitsbuch zur Multiplikation von Gemeinden. Das haben wir zusammen durchgenommen, wir Pastoren. Und haben geschaut, wie man das machen kann. Also ich muss sagen, das ist ein ausgezeichnetes Arbeitsbuch. Das ist ein Arbeitsbuch, wo man ständig Zeugs ausfüllen muss. Da. Und ich muss schon sagen, das ist ganz, und das haben wir als Pastoren, waren wir zusammen, und ich habe sehr viel von meinen Brüdern gelernt, muss sagen. Ich habe immer Kummer, wenn Menschen meinen, sie wissen alles am besten selber. Also die machen mir am meisten Angst. Wir sind Brüdern gegenüber sehr dankbar, die uns helfen, die Ideen geben. Ich habe sehr viele Ideen bekommen von diesen lieben Brüdern. Und ich habe gesagt, Armin, mach's doch so. Ich habe gesagt, ja, wieso kam mir die Idee nicht vorher? Und dann der andere hat gesagt, mach's doch so. Ja, das. Also ich wurde derart bereichert. Und ich möchte allen, die Gemeinden gründen, sagen, bitte macht das nicht solohaft. Dass ihr meint, ihr seid jetzt die Ersten, die eine Gemeinde gründen. Trefft euch mit denen, die auch Gemeinden gründen. Und die euch beraten können, die euch helfen, zur Seite stehen können, die Ideen liefern können. So, und jetzt ist hier das Bild da vorne. Das ist so. Ich hatte ab und zu eine Region, hatten wir auf dem Herzen, da war niemand von unserer Gemeinde. Und wir hatten auch niemanden in einer Nachbarregion, wo wir beginnen konnten. Und dann habe ich 2 Ehepaare gebeten, ob sie nicht umsiedeln könnten. Das heißt zügeln. Also, ob sie nicht bereit wären, aus dieser Region in die andere zu ziehen. Also wir mussten immer schauen wegen dem Arbeitsweg der Männer. Oder nicht, dass das unendlich lang wurde. Sondern es sollte auch noch vernünftig bleiben mit dem Arbeitsweg. Und dann konnte ich manchmal so 2 Ehepaare gewinnen, gesagt haben, ja Armin, stellt euch mal vor, welche Opfer die gebracht haben. Das ist unwahrscheinlich. Als junger Bruder habe ich das zu wenig geschätzt. Ich habe gedacht, vorwärts. Also heute, wo ich älter bin, muss ich sagen, ich hätte dankbarer sein sollen. Dass die bereit waren, umzuziehen in diesen Ort. Und dort haben einige noch geschaut, als sie die Wohnung gemietet haben, dass sie ein möglichst großes Wohnzimmer hatten. Also, wo sie beginnen konnten. Das war auch noch wichtig. Also, aber bitte, zwingt niemanden umzuziehen. Das ist freiwillig. freiwillig sollen sie umziehen. Nicht, dass sie sagt, ihr müsst umziehen. In keiner Weise. Wir sind nicht Chefs. Gott ist der Chef. Aber wir können Leute sagen, wie wäre es, wenn ihr in dieser Region umziehen würdet? Wisst ihr, wenn man in der Region lebt, ist es so, dass man für die Region beten kann. Es braucht Beter in der Region. Es braucht auch Leute, die fasten für diese Region. Die kämpfen vor Gott für diese Region. Dass man Menschen hat, die denen das ein Anliegen ist. So, und jetzt gibt es auch Regionen, da wohnt niemand aus unserer Gemeinde, kann man auch nicht umsiedeln, das ist einfach viel, viel zu weit weg. Und da muss man jetzt Strategien finden, wie kann jemand jetzt in dieser Region, ein Gemeindegründer, anfangen. Ich muss sagen, ich bin eben in der Denomination der Freien Evangelischen Gemeinden, war ich ja beheimatet und habe die Inlandmission aufgebaut. Und dann haben wir als Denomination, also ich habe als Leiter der Inlandmission, ein solches Ehepaar gesucht. Das müssen ganz begabte, durchhaltewillige Menschen sein. In eine Region zu ziehen, wo nichts ist und zu sagen, ich gründe hier eine Gemeinde. Also ich muss schon sagen, das braucht Menschen, die enorm innere Kraft haben und vor allem auch Berufung. Ich werde noch sagen, was ein Gemeindegründer mitbringen muss. Das kommt noch ein ganzer Vortrag, den nur über den Gemeindegründer haben. Und dann habe ich sie gebeten, wärst du bereit, zum Beispiel ins Wallis umzuziehen nach Visp? Jetzt so ein Beispiel. Im Wallis gab es keine Gemeinde, nirgends. Und dann habe ich ein Ehepaar gebeten und gesagt, wärst du bereit, nach Visp zu gehen? Mitten ins Oberwallis, wo man noch Deutsch spricht, im Unterwallis redet man Französisch. Aber wärst du bereit? Und die haben mir gesagt, ja, ich gehe. Heute ist dort eine blühende Gemeinde. Eine blühende Gemeinde. Aber wir müssen die wie aussenden. Und die Denomination hat nachher den Lohn von diesem Ehepaar bezahlt. Damit sie überhaupt ihre Aufgabe wahrnehmen konnten, brauchten sie einen Lohn und das hat dann die Denomination gemacht. Aber ich werde das noch näher ausführen, ich habe das nur sagen wollen, dass es das auch noch gibt. So, und jetzt gehe ich wieder zurück. Welche einzelnen Schritte muss man jetzt betrachten, dass man, wenn man mit einer Gemeindegründung beginnt, bis eine Gemeinde einen vollzeitlichen Pastor anstellen kann, welche Schritte muss man jetzt durchschreiten? Noch etwas, wenn man eine Gemeinde gründet, sollte die nicht jahrzehntelang dahin zümpeln. So, da sind vielleicht so 5, 10 Leute, schon vor 30 Jahren waren wir 5 bis 10 Leute. Ich muss sagen, das ist nichts. Also, ich sage, von der Gründung bis die Gemeinde so 60, 70 Gottesdienstbesucher haben, sollte es 11 Jahre gehen. Also so habe ich immer den Leuten gesagt. Dann ist eine normale Gemeinde da und man hat Freude, es hat Schuss. Hey, da kommen ständig Leute dazu, die bekehren sich und nicht hier ab und zu. Ja. Zum Glück haben wir noch die Heimatgemeinde, dort geht es wenigstens noch. Also es braucht dort, wo ich Gemeinde gründe, braucht es Schwung. Und nicht dieses Dahintümpeln, dass es überhaupt kaum vorwärts geht. Das verleidet jedem am Schluss, das sage ich euch. Und da gibt's nie eine richtige Gemeinde draus. Eine Gemeinde muss irgendwo Schwung haben. So, und jetzt schaue ich mal die Schritte an. Der erste Schritt, der beachtet werden soll, ist, dass jetzt eine Familie bereit ist, eben ihre Wohnstube zu öffnen und in dieser Wohnstube beginnt man jetzt mit Bibelstunden und mit Gebetstunden und bitte immer am gleichen Abend. Ihr müsst euch mal entscheiden, an welchem Abend. Das muss man mal entscheiden. Ist es der Mittwochabend, ist es der Donnerstagabend, nicht der Montag und nicht der Freitag, das darf nicht sein. Also das sind die mühsamsten Abenden, die es gibt. Also der Rest ist offen, aber die nicht. Also wenn mir jemand gesagt hat, mir würde der Freitag gehen, habe ich gesagt, aber mir nicht. Also das geht nicht. Freitag und Montag, das geht nicht. Aber es geht der Mittwoch, Donnerstag. Das sind gute Abende. Mittwoch, Donnerstag. Und dass man sagt, so jetzt entscheiden wir uns an diesen Abenden zu beginnen mit einer Gemeinde. Etwas Wichtiges. Die Familie, die sich öffnet und die Stube zur Verfügung stellt, muss plötzlich den Teppich wechseln. Wie einige mit dreckigen Schuhen kommen. Ich sag's euch, gute Nacht. Also, und man könnte am liebsten sagen, also vor dem Haustür haben wir alles Hausschuhe, damit ihr hinein, nichts darf man nicht machen, also sonst kommen die Leute nicht mehr. Also, aber einfach, dass man das weiß, gerade für die lieben Frauen aus diesen Hausgemeinden, möchte ich sagen, ihr müsst also Nerven haben im Quadrat. Also, und nicht einen zu großen Putzeifer. Also, einfach, dass man das mal erträgt. Also, ich habe schon Ehepaare gehabt, die haben es nach 3 Jahren nicht mehr ausgestanden. Einfach diese Sauerei. Also, einfach, dass man das weiß, dass das dazugehört. Und dann weiter ist es so, ich habe gesagt, dass wir Leute ausgebildet haben, die jetzt diese Bibelstunden gehalten haben. Also zuerst haben wir keine Gebetsstunden gehabt. Wir haben nur Bibelstunden. Man hat gewusst, immer am Mittwochabend ist etwas los. Das konnte man dann in den Anzeigen tun, bei Familie sowieso, am Mittwochabend trifft man sich zur Bibelbetrachtung. Nicht zu fromm sollte es sein, aber doch so, dass man nachkommt. Also einfach, dass man einlädt zu Bibelabenden immer. Die Bibelabende sollten zunächst einmal eine evangelistisch erweckliche Ausrichtung haben. Dass man versucht, die Bibel sauber auszulegen und doch evangelistisch ist. Wie das genau aussehen soll, halte ich auch einen Vortrag noch. Wie kann man erwecklich predigen? Also, das nenne ich erwecklich. So, dass die Gläubigen auferbaut werden und die Ungläubigen sich bekehren. Einige werden sagen, das ist fast nicht möglich. Doch, das ist möglich. Also ich zeige es euch wie. Also, dass man so reden kann, dass die Gläubigen zutiefst angesprochen sind und die Ungläubigen merken, ich muss mich entscheiden für Jesus. Deshalb habe ich ja diese Leute, die diese Abende gehalten haben, auch geschult. Und sie mussten mir ihre Botschaften, da die jüngeren Brüder, die dann später an die Bibelschule gingen, mussten mir die Botschaften vorher noch abgeben. Und ich habe sie korrigiert und dann gesagt, auf was sie achten müssen. Klar, ich war ein bisschen streng, aber es ging ja um einen Aufbau einer Gemeinde. Da kann man nicht nur sagen, rede ein bisschen. Nein, nein. Das verleidet jeden, wenn ihr ein bisschen redet. Das sage ich euch. Sondern es geht darum, dass wenn die Leute kommen, und vor allem, ich habe mir immer gewundert, so 18-, 19-jährige Burschen, die das gemacht haben, wie die einen Eifer hatten. Das sage ich euch. Wie die das Wort verkündigt haben. Mir kam manchmal die Tränen vor Freude. Was die für einen Eifer. Und dann hatte ich auch ältere Brüder gesagt, Armin, ich helfe auch. Und dann habe ich die auch noch geschult. Und die hatten auch ziemlich einen Eifer. Also sage ich auch. Also, und haben es auch gut gemacht. Dass wir miteinander, und die Abende müssen interessant sein, wisst ihr. Und sie müssen ansprechend sein. Dass die Ungläubigen kommen und sagen, hey, war das interessant. Ja, da komme ich gerade wieder. Und dann erst noch so ein junger Bruder. Der ist kein Priester, kein schwarzer Talar und nichts und redet normal. Also das ist ja wunderbar. Wir waren ja meistens in katholischen Gegenden, oder? Wo sonst die Leute katholisch waren. Und jetzt da so ein junger Bruder, der das Evangelium sagt. Das ist unwahrscheinlich, wie das angekommen ist. Und dann weiter sollte auch möglich sein an diesen Abenden, dass man Fragen stellen kann. Oder das nicht wie jetzt bei uns zum Beispiel, wenn ich Bibelstunde habe, stellt man keine Fragen. Also, jetzt bin ich am Reden. Aber dort beim Aufbau sollte man Fragen stellen dürfen. Also ich habe jeweils, wenn ich so in einer Aufbauabende so eine Andacht hielt, die Fragen, die kamen, hey, das war interessant. Herr Maurhofer, jetzt haben Sie gesagt, wir sollen zu Jesus beten, dass er der einzige Mittler ist zwischen Gott, Vater und uns Menschen. Wie ist das mit der Maria? Wir haben doch gelernt, dass sie Mittlerin ist. dürfen also ab heute nicht mehr zur Maria beten. Jo. Ich habe dann schon gesagt. Oder ihr müsst sehen, als ich das so ausgeführt habe, dass Jesus der einzige Mittler ist. Die wurden so aufgewühlt und mussten diese Frage stellen. Und die konnten nicht warten bis am Schluss, sondern die mussten, ja, ich habe so viele interessante Fragen gehört. Auch mit den Heiligen, was das mit denen auf sich hat. Und dann bei den reformierten Gebieten habe ich auch Fragen gehabt. Darf man heute die Bibel überhaupt noch wörtlich nehmen? Wie viele reformierte Pfarrer sagen, die Bibel ist zeitbedingt. Und viele Dinge stimmen nicht mehr in der Bibel. Und dann halten sie die Hand hoch und sagen, ja, aber unser Pfarrer hat doch im Konfirmandenunterricht Folgendes gesagt. Ja, das, ich sage, ist interessant. Also, da muss man Fragen stellen können, dass man auf diese Fragen eingehen kann. Und dann noch etwas, es braucht nachher anschließend noch eine Erfrischung. Dort, wo ich war, hat man so guten Kuchen aufgestellt. Ja, Frauen können wunderbar backen und so. Und noch Tee und Sirup und ich weiß nicht. Also. Und dann ist man noch zusammengesessen. Und dann hat man miteinander ausgetauscht. Und so entstanden Beziehungen. Wisst ihr, sonst kommen die Leute nur und gehen wieder. Wir müssen Beziehungen schaffen, dass Verbindungen entstehen, dass man, wenn man sich im Einkaufszentrum sieht, dass man sich grüßt und sagt, oh, das war interessant damals am Mittwochabend. Hast noch Zeit? Ich habe noch zwei Fragen. Hey, ja, eben so, also, dass man sich kennt und dass man Beziehungen aufbaut und so weiter. Ja. Dann ist es so, dass die Jugendlichen der Muttergemeinde auch bereit sind, der Aufbaugemeinde zu helfen. Zum Beispiel könnten Sie, um der Aufbaugemeinde zu helfen, mal vielleicht 5 Filmabende organisieren. Vielleicht gibt es so ein öffentliches Lokal und jetzt können 5 Filme, aber gute Filme, ja? Es gibt gute Filme. 5 Filmabende, wo man noch mit einer Kurzbotschaft zusammen. Und da kommen die jungen Leute, laden ein in den Dörfern ringsum und dann ist der Saal plätschvoll Leute. Hey! Und dann kann man einladen für diese Bibelabende. Das ist doch wunderbar. Und die jungen Leute haben Schuss. Ich sage euch, hey, wir haben mitgeholfen, dass diese Aufbaugemeinde wieder einen Schritt vorangehen konnte. Junge Leute haben manchmal, die müssen sehr weit reisen, bis sie etwas Missionarisches machen können, manchmal in Deutschland, bis nach Indonesien. Aber ich möchte sagen, in Deutschland gäbe es auch Möglichkeiten, sich missionarisch einzusetzen. Nur eben, dass man in einer Aufbaugemeinde mithelfen kann, missionarisch tätig zu sein. Und es gibt auch solche, die versuchen, in diesem Dorf, wo diese Aufbaugemeinde ist, eine Jungschar aufzubauen. Versuchen Kontakte, sind ja einmal die Familien, die zur Gemeinde gehören, haben Kinder und die sind bereit, in die Jungschar zu kommen. Und die haben Schul. Kameraden, die mit in die Schule besuchen, sagen, du komm doch auch am Samstagnachmittag haben wir Jungschar, musst dabei sein. Hey, das ist Fakt. Und so sagen wir auf Dialekt. Also, dass wir sagen, du musst unbedingt dabei sein. Und dann bauen die nach und nach eine Jungschararbeit auf im Dorf. Und dann fragt man, wer steckt denn hinter dieser Jungschar? Ja, das ist der Bibelkreis, dort im Haus von Familie Wüttrich oder Familie Imfeld oder wie die Familie dann heißt. Und die Familie kennt man im Dorf. Dann muss das etwas Gutes sein. Das ist so eine tolle Familie bei uns im Dorf. Das muss schon gut sein. Und so bauen die dann eben eine Jungschararbeit auf. Bitte nicht nur Erwachsene. Versucht auch die Kinder zu erreichen. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Denn heute werden die Kinder kaum mehr erreicht mit dem Evangelium. Das ist etwas ganz tief Trauriges. Das ist ein Thema für sich. Zum Glück gibt es noch einen Workshop hier genau für dieses Thema. Noch wichtig, an diesen Anlässen ist es auch noch so, dass ich ab und zu gezeigt habe, wie man als Neubekehrter andere zu Jesus führen kann. Also ich habe einen Kurs gegeben, wie man andere zu Jesus führt. Wie man das genau macht, wie man Gespräche führt. Ihr müsst euch vorstellen, viele am Anfang bekennen sich fast nur Frauen. Ich weiß auch nicht warum. Und die haben Männer, meistens. Also, und
Und dann, wie können die jetzt ihren Mann gewinnen? Wie macht man das jetzt? Welche Schritte geht man? Wie verhält man sich? Und wie erzählt man über den Glauben? Also ich habe gezeigt, wie führe ich andere Menschen zu Jesus. Und ich muss sagen, Neubekehrte haben enorm Schwung, andere zu Jesus zu führen. Ich habe gemerkt, als ich nach Langenthal kam, waren alle tiefgläubig in der Heiligung stecken geblieben. Also, nein, also man darf es nicht so sagen, aber einfach enorm heiligungsorientiert. Also, und dann kamen Neubekehrte. Neubekehrte, und die haben gefragt, du, warum bringst du deine Nachbarn nicht mit? Was? Nachbarn mitbringen hier in die Predigt? Was meinst du genau? Ja, schau mal, wenn ich alles mitschleppe. Schau mal, das sind meine Verwandten hier und das sind meine Bekannten da, zwei Reihe Leute. Die habe ich alle mit. Wie viel nimmst du mit? Aha, wie viel nimmst du mit? Ich sage euch, Neubekehrte haben Schwung gebracht in unserer Gemeinde. Ich habe nur gestammt. Neubekehrte sind enorm wichtig für jede Gemeinde. Wenn ihr keine Neubekehrte habt, irgendwo fehlt der Schwung. Neubekehrte haben enormen Schwung für die Sache Gottes. Und an diesen Abenden, ich habe manchmal festgestellt, diese Stube wurde ja nahe die nahe voll. Und man hat geschwitzt in dieser Stube, weil sie so eng war oder so. Aber es war so schön, so schön. Da saß einer, der sich bekehren könnte. Dort saß einer, der sich bekehren sollte. Und dort, dort jemand. Und die haben, kamen manchmal früher, welche die Leute abgeschleppt haben, und haben gesagt, Armgerd, du bist auch früher da. Komm, wir beten noch zusammen, dass die heute Abend hören, was du sagst. Und die haben gebetet und gebetet und bis fast der Abend begann. Und dann kamen diese Ungläubigen. Ich muss sagen, nach dem sehne ich mich manchmal heute. Wo ist der Schwung geblieben? Wo ist die Sehnsucht geblieben, dass sich Menschen bekehren? In einigen Gemeinden, wenn man zurückschaut, wann hat sich der Letzte bekehrt? Man weiß es kaum mehr. Da muss ich sagen, also da bin ich schon manchmal tief bewegt. Und was auch dazu gehörte an diesen Bibelabenden, war, wie liest man jetzt die Bibel? Wenn man gläubig geworden ist, liest man ja die Bibel. Und dann sagt man nicht, weißt du, du musst einfach zu Fotos beginnen. Stell doch mal vor, ein Neubekehrter, dann kommt die Schöpfung, dann vier Bücher Mose im Quadrat. Also, nein, der soll beim Matthäus-Evangelium beginnen. So. Und mal das Evangelium lesen und dann kommt das nächste Evangelium, ist noch flötter. Also, und dann kommt noch das nächste Evangelium und dann soll er die Psalmen lesen. Und dann die Briefe, die sind etwas schwer zu verstehen. Aber gleichwohl, also sonst, dann sollen sie die Briefe lesen. Und dann die ganze Bibel, dann ist es wichtig. Wir müssen die ganze Bibel lesen. Aber ein Neubekehrter, bitte, er soll in den Evangelien beginnen. Diese Begegnung mit Jesus und so weiter, dass ich ihn gezeigt habe. Und ich sage euch, wie einige, ich habe Neubekehrte gehabt, die haben in einer Woche das ganze Matthäus-Evangelium durchgelesen. Und jetzt habe ich gerade wieder eine Frau in Zürich erlebt, die hat sich bekehrt und die hat gesagt, Armin, ich habe so einen Durst, das Wort Gottes kennenzulernen. Und die ist jetzt gerade ein Jahr lang auf den Beatenberg gegangen, um einfach das Wort Gottes kennenzulernen. Neubekehrte haben Durst nach dem Wort Gottes. Das ist ein wunderbares Wort. Mir scheint manchmal ein bisschen traurig, dass es Gläubige gibt, die nicht jeden Tag ein Kapitel lesen. Wo ist der Durst nach dem Wort geblieben? Dass wir einen Durst haben nach diesem wunderbaren Wort. Und dann zeige ich auch, wie man betet. Betet tut man so. Nur, dass ihr das wisst, ich sage es euch jetzt auch noch einmal. Zuerst beginnen wir mit dem Dank für das Erlösungswerk Jesu. Ich habe heute Morgen schon Gott gedankt, Jesus gedankt, dass er an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist. Und wisst ihr was? Ich durfte heute schneeweiß gewaschen durch das Blut Jesu in den Tag gehen. Hi. Mir kommen manchmal vor Freude die Tränen, muss ich sagen, dass ich schneeweiß gewaschen bin im Blut Jesu. Und dass Jesus sich so tief geneigt hat und durch den Heiligen Geist im Armin Mauerhofer Wohnung genommen hat. Stellt euch vor, Jesus wohnt in mir, das ist der Flott. Der ewige Heilige Gott wohnt in mir. Und aus Dankbarkeit dass Jesus das macht, weihe ich mein Leben ihm und sage, Herr Jesus, du kannst mein Denken haben, du kannst mein Wollen haben, du kannst meine Gefühle haben, die tun manchmal ein bisschen blöd, aber die kann Jesus haben. Und du kannst alle meine Glieder haben. Ich habe nur einen Wunsch, heute dich zu verherrlichen. Wie es im Unser Vater steht, geheiligt werde dein Name. Das ist mein Ziel. Und dann kommt die Fürbitte. Dann bete ich für Christine, meine Frau, und dann für meine Kinder und dann für die. Habe ich eine Liste von allen, die die Gemeinde in der dritten Gasse besuchen. Dann bete ich für alle die und dann für eine Hälfte der aller Pastoren vom Bund FEG in der Schweiz und am nächsten Tag für die andere Hälfte aller Pastoren des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden. Das nennt man Fürbitte. Und dann noch für einige Missionare. Also einige, ja, sehr viele. Also Missionare auch noch dazu. Fürbitte. Und dann kommen die Bitten. Das ist dann für mich persönlich. Ich habe ja auch noch Bitten, die mich persönlich bewegen. Aber zuerst kommen die anderen und nicht ich. Einige wollen immer sich zuerst haben. Nein, zuerst kommen die anderen und dann, eben das zeige ich dann, wie man beten soll. So, bis da und jetzt gebe ich Wilfried Block das Wort.